Ich möchte beten zu Anfang. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns Beziehung haben will. Danke, dass es völlig ausreicht, dass wir heute Morgen da sind und dass du da bist. Ich bitte dich, öffne unsere Ohren, unser Herzen für das, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, liebe Gemeinde, wir sind in der zweiten Woche unserer Predigtserie Evangelium verändert. Wir sind heute beim Thema, die Predigt heute, aber auch das Thema unserem Themenheft diese Woche ist überschrieben mit dem Thema Evangelium verändert, verändert durch Gnade. Wir haben letzte Woche uns den ersten Kapitel im Epheserbrief angeschaut, einen Teil davon. Wir haben erlebt, wie beschenkt wir sind durch Gott, durch Jesus Christus. Und gewissermaßen schließen wir dort, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei dem Blick darauf, dass wir angenommen sind in Jesus Christus, machen wir heute weiter. Wir sind heute bei Gnade, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und wir sind auch gewissermaßen da, wo Paulus aufhört. Denn das, was er im ersten Kapitel schreibt, das macht den Bogen bis hin ins zweite Kapitel. Diese beiden Kapitel gehören zusammen und sind eine Fortsetzung von Paulus' Gedanken aus dem ersten Kapitel. Und ich möchte euch zu Beginn der Predigt den Text lesen aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10 und ihr könnt die auch hier mitverfolgen. Auch euch hat Gott zusammen mit Jesus Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jeden Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht befreit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unser Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Aber Gottes Erbarmen ist so unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlung tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von den Toten auferweckt, vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns jetzt schon einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß denken? Ich frage mich, geht das überhaupt heute noch? Kann man heute noch schwarz oder weiß denken? In unserer Gesellschaft, die politisch sehr korrekt ist, schwarz oder weiß? Schwarz- oder Weißdenker, sind das nicht eigentlich so Menschen, die es eher einfach möchten, die es nicht so komplex vertragen? Schwarz oder weiß? Wenn ich mir heute Morgen diesen Bibeltext anschaue, den wir gerade gehört haben, dann glaube ich, dass Paulus dabei genau das heute Morgen macht, dass er das in diesem Text macht. Schwarz oder weiß? Und ich stelle mir die Frage so, oder habe mir diese Woche diese Frage gestellt, als ich diesen Text vorbereitet habe, wie passt dieser Text in unsere Welt? In eine Welt, bei der man alles denken darf, aber eigentlich nicht schwarz-weiß. Wir leben in einer Individualisierung. Jeder kann eigentlich tun und lassen, was er möchte. Wir leben in einer Gesellschaft, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, in einer pluralistischen Gesellschaft. Das heißt, es gibt viele Formen zu leben, viele Möglichkeiten, sein Leben zu führen, seine Lebenswirklichkeit irgendwie auszuüben. Und gleichzeitig, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, ist sie empfindlicher, geradezu allergisch für Wahrheitsansprüche, egal von wem. Unsere Gesellschaft, die macht, oder unsere Gesellschaft wird das Wort Toleranz oder Toleranz sein großgeschrieben. Aber was machen wir in Wirklichkeit? Eigentlich sind wir gleichgültig. Was bedeutet Toleranz eigentlich? Das bedeutet eigentlich, dass man den anderen erträgt. Dass man die Meinung des anderen trägt. Dass man die Meinung annimmt, auch wenn man selbst vielleicht anderer Meinung ist. Aber im Namen der Toleranz wird eigentlich was anderes gemacht. Denkverbote werden aufgestellt. Eigentlich ist man intolerant. Denkverbote werden aufgerichtet. Wahrheiten dürfen nicht genannt werden. Und das alles tut man im Namen der Toleranz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr unterwegs seid in eurem Alltag, wenn ihr unsere Gesellschaft schaut. Vielleicht ist das etwas, was uns begegnet. Und dann kommt Paulus heute Morgen mit so einem Text um die Ecke. Schwarz oder weiß. Kommt mit so einem Text um die Ecke und setzt uns diesen Text hier vor. Ich glaube, dass dieser Text herausfordert. Dass er dich vielleicht herausfordert. Dass er unsere Gesellschaft herausfordert, weil Paulus sagt, was Sache ist. Er hält kein Blatt vor dem Mund, er sagt, wie es aussieht. Schwarz oder weiß. Leben oder Tod. Und diesen Text möchte ich mit euch zusammen anschauen. Paulus argumentiert in diesem Text und man kann eigentlich drei große Blöcke in diesem Text entdecken und die möchte ich mit euch zusammen näher anschauen. Paulus beginnt den Predigttext in den ersten drei Versen mit einer verheerenden Diagnose. Im Zentrum dieser drei Verse, da steht der tote Mensch. Der Mensch, der geistlich tot ist. Paulus beschreibt diesen Menschen, der entfernt ist von Gott. Beschreibt diesen Menschen als tot. Totaler könnte Paulus den Bankrott dieses Menschen gar nicht ausdrücken. Mensch, der von Gott entfernt lebt, der ist nicht nur irgendwie geistig krank, er ist nicht nur irgendwie unvollkommen, es fehlt ihm nicht irgendwas, sondern er ist tot. Tot. Das ist die Diagnose von Paulus. Völlig getrennt vom Leben aus Gott. Dieser Mensch, den Paulus hier vielleicht vor Augen hat, der ist vielleicht lebendig, vielleicht sogar lebendiger denn je. Aber geistlich gesehen ist dieser Mensch tot. Am Anfang unseres Textes hier prüft Paulus die Vitalfunktion dieses Menschen. Er nimmt den Puls, er guckt nach der Atmung, er guckt, ob dieser Mensch da ist. Und er kommt zur Diagnose, er ist tot, geistlich tot. Paulus ist sehr radikal. Er hält kein Blatt vor dem Mund, er redet nicht drum rum, er ist illusionslos, er sagt, wie es ist. Geistlich gesehen ist ein Mensch ohne Gott tot. Aber Paulus geht noch ein Stück weiter in seiner Diagnose hier in unserem Predigttext. Am Anfang in Vers 1, da spricht er von Sünden und Verfehlungen. Also er spricht im Plural, in der Mehrzahl davon. Ich glaube, dass uns Paulus aufzeigen möchte, wie verstrickt dieser geistlich tote Mensch ist, wie tief die Wurzeln sind, in denen er sich verstrickt hat. Und es scheint so, wenn das Paulus hier beschreibt in diesen ersten drei Versen, dass es dieser Mensch, dieser geistlich tote Mensch gar nicht merkt, wie verstrickt er ist in der Sünde. Ich glaube, das ist genau das Hinterlistige und das Gefährliche, dass wir es oft gar nicht wissen, wie tief wir drinstecken, wie verstrickt wir sind in Sünden und Verfehlungen. Und dann geht Paulus noch einen Schritt weiter in seiner Diagnose. Er findet drei Dinge, drei Einflussgrößen, die dazu führen, dass der Mensch geistlich tot ist. Drei Dinge können wir in den Versen entdecken. In Vers 2 spricht er von den Maßstäben dieser Welt. Es geht ja also um Einflüsse, die unsere Umwelt auf uns hat, die dazu führen, dass wir geistlich sterben. Dass wir tot sind. Wir haben gerade schon am Anfang der Predigt, habe ich ein paar Punkte so aufploppen lassen. Das sind die Einflüsse, die Maßstäbe dieser Welt. Wir können auch sagen, vielleicht der Zeitgeist. Es geht bei Paulus hier um die Tendenz, dass wir sagen, wir schwimmen mit der Masse mit. Dass wir Sätze sagen oder Sätze hören wie, ach, das macht doch jeder. Oder, Das ist doch inzwischen schon Trend. Aber genau solche Sätze sind eigentlich Entschuldigung. Entschuldigung dafür, dass man Dinge tut, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Und man weiß, dass sie nicht in Ordnung sind. Und man benutzt solche Sätze. Die Maßstäbe dieser Welt. Und dann spricht Paulus noch von einer zweiten Sache in diesen Versen. Er spricht von den Mächten der unsichtbaren Welt. Paulus nimmt darauf Bezug auf den Gegenspieler Gottes. Er nimmt Bezug auf den Teufel. Auch eine Größe, eine Einflussgröße, die dazu führt, dass wir geistlich sterben, dass wir tot sind, dass der Mensch tot ist. Und dann entdeckt Paulus noch eine dritte Sache. Er spricht von den Begierden unserer eigenen Natur. Hier geht es nicht um Dinge, die von außen kommen, sondern hier sind Dinge in uns drin, so menschliche Natur. Dinge, die uns von innen zerstören, die uns von innen sterben lassen. An diesem Punkt können wir also festhalten, dass Paulus in seiner Diagnose knallhart ist. Er führt uns drei Dinge vor Augen, die dazu führen, dass wir sterben. Die Welt, der Teufel und unsere eigene menschliche Natur. Jetzt ist das, was Paulus hier sagt, vielleicht für dich ein bisschen unverständlich, ein bisschen fremd. Und ich möchte versuchen, das, was Paulus hier sagt, in diesen Versen hier ein bisschen verständlicher zu machen. Ich lade dich ein auf ein kleines Bild. Ich lade dich ein, dass du dir jetzt mal eine Burg vorstellst. Ich gebe dir eine Hilfe. Vielleicht stellst du dir so eine Burg vor. Schöne Burg. Stell dir eine Burg vor, gerade in deinem Kopf. Und stell dir vor, diese Burg, die du dir gerade vorstellst, die steht für dein Leben. Diese Burg ist dein Leben. Aber jetzt musst du dir noch eine weitere Sache vorstellen. Stell dir vor, diese Burg, die du dir gerade in deinem Kopf malst, die ist belagert, die ist umzingelt. Da stürmen Menschen auf diese Burg an und das sind die Einflüsse von außen. Das sind die Maßstäbe dieser Welt. Das ist das, was Paulus hier sagt in unserem Text, die Maßstäbe dieser Welt. Das sind die Dinge, die Menschen, die deine Burg belagern. Stell dir noch eine zweite Sache vor. Diese Burg, deine Lebensburg, die ist nicht nur belagert, sondern eine Burg, die steht nicht auf so einem Fels, sondern diese Burg ist auf sandigen Boden gebaut. Da fehlt jegliches Fundament. Da fehlt jegliche Grundlage. Und das ist das, was Paulus hier mit diesem Teuflischen in unserem Text beschreibt. Das Teuflische entzieht jegliche Grundlage. Aber es kommt noch schlimmer. Du musst dir noch eine dritte Sache vorstellen. Diese Burg ist nicht nur belagert und sie steht nicht nur auf sandigem Boden, sondern den Schlüssel für deine Burg, den haben die Feinde. Irgendjemand hat den Feinden den Schlüssel für deine Burg gegeben. Und diese Feinde, die haben Zugang in deine Burg. Und das ist das, was Paulus hier auch sagt in unserem Text, die dritte Sache, nämlich dass die innere Natur des Menschen. Die Situation, die Paulus im Text schreibt, die vielleicht mit diesem Bild der Burg, die ein bisschen deutlicher wird, zeigt, wie verheerend, zeigt, wie ausweglos die Situation ist. Es gibt keinen Weg, herauszukommen. Aber es ist nicht so, dass wir Menschen nicht versucht haben, Wege daraus zu finden. Wenn wir in die Welt und ja auch in die Kirchen und in die Frömmigkeitsgeschichte schauen, dann haben Menschen versucht, Wege zu finden, diese Burg irgendwie sicher zu machen, auf festen Grund zu stellen, die Angreifer wegzubekommen und den Schlüssel wieder zu erobern. Das ist zum Beispiel der Humanismus, der ganz, mit einer ganz anderen Grundlage, aber der sagt, der Mensch ist von Grund auf gut. Sie umgehen also diese Diagnose von Paulus völlig, weil sie eine andere Grundlage bilden. Und es gibt Frömmigkeitsformen, die versucht haben, die Welt auf Abstand zu halten. Man hat sich der Welt entzogen, man hat versucht, die Welt auf Abstand zu halten, damit man genau nicht in diese Sachen reinkommt. Und es gibt auch Frömmigkeitsformen, die schieben alles auf den Teufel. So nach dem Motto, ich, armer, schwacher Mensch, was kann ich schon tun gegen diese Übermacht? Aber wenn wir auch in die Frömmigkeits-, in die Religionsgeschichte schauen, dann merken wir, dass diese Wege nicht zum Ziel geführt haben. Diese Behandlungsmöglichkeiten, die haben nicht geholfen gegen diese Diagnose, die Paulus uns hier stellt. Weil alle menschlichen Therapien sind eigentlich dort zu Ende. Nicht eigentlich, sie sind dort zu Ende, wo der Tod da ist. Kein Versuch führt zum Ziel, wenn nicht der Schlüssel deiner Burg in andere Hände kommt, nämlich in Jesu Hände. Wenn Gott, wenn Jesus Christus nicht deine Burg auf ein neues Fundament stellt. Und genau darauf zielt Paulus hin, wenn wir den Text weiterlesen. Wenn wir ab Vers 4 lesen, dann zielt er genau dorthin, dass der Schlüssel in neue Hand muss, dass das Fundament neu gelegt werden muss. Aber warum fällt uns das manchmal so schwer? Warum fällt es uns Menschen so schwer, diesen Schlüssel für unsere Burg in Jesu Hand zu geben? Warum fällt es Menschen so schwer, das Leben auf ein neues Fundament zu setzen? Meine Idee ist, dass wir Menschen uns schon mit der Diagnose eigentlich schwer tun. Dass wir die Diagnose schon gar nicht annehmen wollen und ernst nehmen, die Paulus hier in den ersten drei Versen uns stellt. Es fällt uns schwer einzugestehen, dass wir unser Leben 100% Jesus brauchen. Dass unser Leben auf ein neues Fundament muss. Und genau das ist die Herausforderung. Weil ohne Problembewusstsein kommen wir nicht zur Lösung. Wir müssen die Diagnose ernst nehmen, die Paulus hier stellt. Wenn wir weitergehen in den Text, dann sehen wir, dass uns Paulus die Lösung aufzeigt, dass er uns zeigt, was es bedeutet, wenn wir den Schlüssel für unsere Burg weggeben in Jesu Hände. Wenn wir unser Leben auf ein neues Fundament stellen. Und jetzt kommt dieses große Aber in unserem Text. Dieses wunderbare Aber, das Paulus hat. Mit Christus werden wir lebendig gemacht. Diese verheerende Diagnose, Tod, da kann nur einer helfen. Da kann nur einer helfen, der lebendig machen kann. Und das ist Jesus Christus. Er kann lebendig machen. Er ist der Einzige, der uns dort heraushelfen kann. Mit Jesus bekommen wir ein neues Leben. Aber das ist nicht nur so ein Restart, so eine Neuauflage von unserem jetzigen Leben, sondern es ist etwas komplett Neues. Es ist etwas komplett Neues, ein unvergängliches Leben, was Bestand hat auch über den Tod hinaus, weil er den Tod besiegt hat. Und so zeigt uns das Paulus jetzt hier auf in den nächsten Versen unseres Textes. Er zeigt uns auf, was es bedeutet, dass Jesus uns lebendig macht. Zuerst beschreibt er uns wieder diese Charaktereigenschaften Gottes. Er spricht davon, dass Gott barmherzig ist und dass Gott Liebe ist. Das ist die Grundlage, das bildet die Grundlage dafür, was er dann tut. Dann beschreibt es Paulus in vier großen Dingen, beschreibt er uns das, was er tut. Zuerst spricht Paulus eben davon in Vers 4, dass er uns geliebt hat. Ich finde es beeindruckend, dass die Liebe am Anfang steht. Die Liebe ist der Ausgangspunkt. Gottes Liebe zu uns ist der Ausgangspunkt für das, was er dann tut. Und dann spricht Paulus davon, dass er uns lebendig gemacht hat und auferweckt hat. Genau das ist es. Er hat den Schlüssel in seine Hand genommen. Er nimmt den Schlüssel in seine Hand und er stellt unser Leben auf ein neues Fundament. Unsere Lebensburg auf einen Felsen. Und dann führt Paulus noch einen nächsten Punkt auf, in Vers 6, den vierten. Er spricht davon, dass wir einen Platz im Himmel bekommen. Was meint Paulus damit? Ich glaube, Paulus meint damit, dass wir Autorität bekommen. Autorität über das, was in unser Leben auftritt. Auch Autorität über Sünde. Aber nicht aus eigener Kraft, nicht aus unserer Natur heraus, sondern allein durch Jesus bekommen wir Autorität über die Sünde. Ich denke, dass das Paulus hier unterstreichen möchte. Vielleicht ein neuer Gedanken, den du jetzt hörst, vielleicht etwas, was du noch nie dich damit auseinandergesetzt hast. Aber ich glaube, dass wir einen Platz im Himmel haben, heißt eben genau das. Wir haben Autorität durch Jesus Christus. Jetzt kommt vielleicht ein Einwand in dir hoch. Und du sagst, Moment mal, ich erlebe immer noch in meinem Leben, dass Sünde da ist. Ich merke, dass ich mit Jesus vielleicht unterwegs bin, dass ich ein Leben durch ihn und mit ihm führe, aber immer wieder ploppt sie auf, die Sünde. Immer wieder kommt das Alte hoch, das ich gar nicht möchte, das gar nicht mehr zu mir gehören soll. Und ich glaube, an dieser Stelle ist dieser Gedanke, den Paulus hier aufmacht, ganz wichtig. Dieser vierte Punkt, den Platz, den wir jetzt schon im Himmel haben. Genau, es zeigt, dass wir in einer Spanne leben, dass wir schon zu Jesus gehören, aber noch hier unterwegs sind. Und jetzt kommt die Autorität ins Spiel. Und ich glaube, das ist ein großer Perspektivwechsel, den Paulus uns aufmacht. Ich glaube, wenn wir als Christen unterwegs sind, dann kennen wir das, dass wir erleben, dass Sünde in unser Leben hochkommt und dass wir dann zu Gott kommen, zu Jesus kommen und ihm unsere Schuld sagen und aus dieser Vergebung leben können. Das ist etwas, ein großer Schatz. Aber was heißt es jetzt, Autorität zu haben? Dann heißt es vielleicht, wenn Sünde in unser Leben hochkommt, dass wir sagen können, hey, ich habe Autorität. Durch Jesus Christus, Jesus hat Autorität über Sünde. Er ist auch Herr über sie. Und das meint in diesem Moment Autorität zu haben über Sünde. Und das ist etwas Wunderbares. Etwas, was unsere Perspektive ändern kann in unserem Alltag. Ich denke, das ist auch ein Prozess. Unser Leben als Christ ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Es ist immer wieder ein Aufstehen, ein Hinfallen. Höhen und Tiefen hat unser Leben als Christ, zumindest geht es mir so. Und dann wird noch eine zweite Sache hier an dieser Stelle deutlich. Wenn wir als Christen unterwegs sind, dann geht es nicht darum, ständig in den Spiegel zu schauen. Also ständig zu schauen, wie komme ich denn voran? Wie entwickle ich mich denn? Sondern geht es eigentlich darum, aus dem Fenster zu schauen. Unseren Blick auf Jesus zu richten und nicht ständig auf uns selbst zu schauen. Das ist die Perspektive, das ist der Blickwinkel, den wir haben sollen, den wir aufnehmen sollen als Christen. Nicht schauen auf uns oder gar auf den anderen, sondern aus dem Fenster schauen, auf Christus hin. Den Blick dahin zu haben. Und das Ganze mündet bei Paulus in diesem großen Wort Gnade. Immer wieder kommen wir darauf zu sprechen. Letzte Woche sind wir darauf gekommen, auf dieses Wort Gnade. Warum kommen wir immer wieder auf dieses Wort zu sprechen? weil es die Grundlage bildet für alles das, was Jesus für uns getan hat. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt Gnade, weil es das Zentrum ist, der Ursprung ist unseres Lebens als Christ. Und deswegen dürfen wir auch darüber sprechen, immer wieder dieses Wort in den Mund nehmen, dieses Wort Gnade. Aber was bedeutet eigentlich Gnade? Die Frage haben wir uns letzte Woche auch gestellt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass Gnade eine unverdiente Gunst ist, eine Annahme ohne Erwartung einer Gegenleistung. Ja, das ist Gnade. Aber wenn wir diesen Text heute Morgen lesen, dann sehen wir noch, was Gnade ist. Gnade bedeutet alles. Sie bedeutet alles. Alles oder nichts. Leben oder Tod. Genau das bedeutet Gnade. Es ist sehr ernst. Gnade bedeutet alles oder nichts. Leben oder Tod. Schwarz oder weiß. Und dann spricht Paulus sehr überschwänglich von dieser Gnade. Immer wieder taucht sie auf in unserem Text, aber am Ende, in den letzten beiden Versen, wird sie richtig deutlich. Er spricht von der Gnade. Er spricht davon, dass wir durch Gnade oder aus Gnade, durch Glauben gerettet worden sind. Aus Gnade durch Glauben. Was bedeutet das? Was will uns Paulus damit sagen? Ich möchte euch noch ein zweites Bild mitgeben, um das besser zu verstehen, was Paulus hier sagt. Aus Gnade, das bedeutet das Gefängnis, in dem ich sitze, in dem ich verstrickt bin. Da muss jemand kommen und die Tür meines Gefängnisses von außen aufschließen. Aus Gnade. Und durch Glauben bedeutet dann, dass Jesus in dieses Gefängnis kommt, es aufschließt und mich herausträgt. Und ich mich darauf einlasse, dass er mich rausträgt. Dass ich nicht sage, oh, ich will lieber im Gefängnis bleiben, da weiß ich, was ich habe, da will ich bleiben. Sondern dass ich mich darauf einlasse, dass er mich trägt. Dass er mich rausnimmt aus diesem Gefängnis. Durch Glauben. Aus Gnade durch Glauben. Genau das ist es. Und dann schließt Paulus in Vers 10 diesen Text ab, diesen Gedanken, den er den Ephesern weitergibt. Und in Vers 10 öffnet er ein Stück weit die Tür dafür, was es bedeutet, als Veränderter zu leben. Das, was wir uns in den nächsten Wochen noch anschauen wollen, was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir verändert werden durch das Evangelium? Er öffnet hier ein Stück weit die Tür dafür. Er gibt einen Vorgeschmack, was das bedeutet. Er spricht davon, dass wir Gutes tun können, sollen, dass er es vorbereitet hat. Paulus spricht in Texten oft von Werken. Oder wenn wir in der Bibel lesen, dann stolpern wir oft vielleicht über dieses Wort Werke. Es ist ein großes Feld, was hier geöffnet wird. Gutes tun. Ich möchte einen Gedanken dazu sagen. Gutes tun, also Werke. Das ist nicht das Woher, sondern das Wozu deiner Existenz als Christ. Werke sind nicht das Woher deiner Existenz, also nicht woher deine Existenz kommt, sondern dazu, wo sie da ist. Das Wozu deiner Existenz. Evangelium verändert. Verändert durch Gnade. Paulus liefert uns hier im Text eine schonungslose Diagnose. Erschreckend. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er spricht nicht darum herum, schwarz oder weiß. Aber Paulus eröffnet uns auch einen Weg. Er öffnet uns eine Perspektive, dass der Tod nicht das Ende ist. Er führt uns vor Augen, was wir für Menschen sein können. Was wir für Menschen sein können, die mit Christus leben. Menschen, die befreit sind aus dem Gefängnis, die herausgetragen werden durch Christus. Dieser Text fordert heraus. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern. Wo stehst du? Wo stehst du? Schwarz oder weiß? Ich lade dich ein, vielleicht heute einen Schritt auf Jesus zuzumachen. zum ersten Mal oder ganz neu auf Jesus zuzukommen, den Schlüssel aus der Hand zu geben. Er möchte das Gefängnis aufschließen und dich heraustragen. Amen.